Ich möchte noch einmal ganz herzlich danken für die liebe Aufnahme, die ich gefunden habe an diesen Abenden, als ich hier sein durfte. Ganz herzlichen Dank. Ich lese einen Text heute, der steht in Kolosser 3, ab Vers 18. Hier steht: Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht mutlos werden. Da ist Ehe, Familie, Kindererziehung, alles schön in diesem Text. Man nennt das Haustafeln. Und ich möchte jetzt heute Morgen mit euch anschauen, wie ist es? Gar nicht einfach, wie erleben wir Familie in der heutigen Welt? Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass Gott selber die Ehe und die Familie eingesetzt hat. Er hat Ehe und Familie gewollt. Die Ehe ist zunächst einmal eine Schöpfungsordnung. Gott hat diese Ordnung gesetzt, genauso wie er Tag und Nacht eingesetzt hat, genauso hat er Ehe als Schöpfungsordnung in dieser Welt eingesetzt. Und er ist es auch, der diese Ordnung schützt. Er sagt ganz klar, du sollst nicht Ehe brechen. Er sagt auch ganz klar, lass dich nicht gelüsten deiner nächsten Frau. Also die Ehe ist von Gott eine Ordnung eingesetzt, die er schützt. Und zwar ist eine Ehe eine lebenslängliche, unauflösliche Gemeinschaft eines Mannes und einer Frau. Habt ihr es gehört? Lebenslänglich, unauflöslich. Nur noch der Tod kann eine Ehe auflösen, nach biblischem Verständnis. Und weiter haben wir zu sehen, aus dieser Ehe, die Gott geschenkt hat, wächst die Familie. Und die Familie ist ein Ort der Geborgenheit, weil ja die Eltern so ein sicherer Halt sind. Die brechen ja nicht auseinander. Deshalb ist ein Ort der Geborgenheit. Das Kind fühlt sich wohl in einer Familie, wo die Eltern sich in Liebe begegnen. Und Kinder werden dann in die Selbstständigkeit hineinbegleitet in einer solchen Familie. Nun betrachten wir einmal die Situation der Ehe und Familie heute in unserer Zeit. Wir leben in einer postmodernen, pluralistischen Zeit. Nun, man nennt das Zeug so, ich nenne es auch so. In dieser Zeit ist die Tradition zerbrochen und auch die christlichen Werte sind zerbrochen. Man kann eigentlich seit den 68er Bewegung wurde ja die Tradition weggeschwemmt und auf der anderen Seite wurden auch die christlichen Werte weggeschwemmt. Und jetzt muss jede Familie in irgendeiner Weise ihr Familienleben gestalten. Es gibt kein Muster mehr für das Familienleben. Und jetzt stellt euch mal vor, jede Familie muss irgendwie einen Weg suchen. Früher hat man noch gewusst, die Eltern leben so zusammen, so gestaltet man Familie, das ist vorbei. Und deshalb sind viele bei der Gestaltung des Familienlebens heute total überfordert. Man weiß gar nicht, wie man das jetzt machen soll. Wie man sich verliebt, wie man schmust, Sex hat, das weiß man. Aber wie man Familie gestaltet, keine Ahnung. Irgendwo kommt ja nach dem Sex und nach allem, kommt ja nachher Familie. Und wie gestaltet man das jetzt? Da hilft niemand. Da hat man keine Ahnung. Da ist man überfordert in unserer Zeit. Und es ist so, dass der Individualismus ganz stark unsere Familien prägt. Achtet mal, jedes, das heranwächst, wenn die Kinder so ins Teenageralter kommen, ist es so, dass jedes seinen eigenen Weg geht. Und wisst ihr, wer das alles zusammenhalten muss? Das ist die Mutter. Eines will dann essen und das nächste will dann essen und dann muss in den Kurs und der Vater muss noch das machen und dann muss man noch. Und die Mutter denkt immer, gute Nacht. Wie schaffe ich das alles? Wie bringe ich das alles unter einen Hut? Ständig ist sie gefordert, ständig muss sie schauen, dass das irgendwo klappt, dass etwas gewärmt wird oder aufgewärmt werden kann oder wieder. Ja. Enorm, was heute Mütter leisten. Und dafür bekommen sie keinen Dank. Das ist selbstverständlich. Das macht man einfach so. Und achtet mal, es ist auch eine Zeit, in der man sich fragt, wollen wir überhaupt Kinder haben? Denn Kinder schränken unser Leben ein. Und zwar etwa 16 bis 18 Jahre. Man kann nicht mehr so weit in die Ferien gehen, die Kinder schreien herum, oder? Und dann fressen sie auch noch Geld weg, nur dass ihr das auch wisst. So, Kinder kosten sehr viel Geld. Bis die erwachsen sind, da ist also Finanzmaximierung gar nicht möglich. Und deshalb fragen sich einige, wollen wir heute überhaupt noch Kinder haben? Wollen wir uns diese Last antun? Und wenn einige Kinder eben nicht mögen, dann treibt man eben Kinder ab. Kinder werden heute zur Wegwerfware. Furchtbar, was man mit den Föten anschließend macht, nämlich Seife. Das erinnert an etwas. Das ist tief traurig heute. Tief traurig. Kinder werden zur Wegwerfware. Und viele Frauen sind in dem allem noch berufstätig, weil die Medien sagen, ja, aber hör doch mal, jetzt hast du eine so gute Ausbildung. Und nur wegen so zwei, drei kleinen Schreihälsen verzichtet man doch nicht auf Karriere. Das geht doch nicht, das schaffst du schon daneben. Und im Fernsehen kommen Frauen, die leisten das alles. Nur die normale Frau merkt, du, das ist furchtbar hart. Das ist enorm hart. Und der Mann sollte auch noch mithelfen in der Familie und sich einsetzen und man müsste eine partnerschaftliche Ehe haben und der Partner will nicht recht. Und deshalb streitet man sich zusammen, bis er recht tut. Und das ist enorm schwierig. Und dazu kommt, dass in vielen Ehen die Väter passiv sind in der Erziehung. Warum? Sie dürfen nicht zu männlich sein, nicht zu dominant sein. Patriarchalisch schon gar nicht. Ja, wie sollen sie denn sein? Achtet mal, an unseren Schulen sind Lehrerinnen bis in die oberen Klassen heute selbstverständlich. Lehrer fehlen heute. Lehrer wissen nicht mehr, wie sie Lehrer sein sollen. Denn Männer haben eine gewisse Härte, eine gewisse Gradlinigkeit. Aber es wird unserer Gesellschaft heute nicht mehr. Deshalb sind Männer total desorientiert. Und sagen, du, liebe Frau, erzieh du die Kinder. Wenn ich ja nicht hart sein darf, wenn ich ja nicht durchgreifen darf, wenn alles so sanft und lieb und weiß nicht, was sein soll, dann erzieh doch deine Kinder. Viele Väter möchten schon erziehen, aber sie dürfen nicht so erziehen, wie sie denken, dass man erziehen sollte. Wir haben im Fernsehen kein Vaterbild mehr. Wir haben nur noch ein Frauenbild. Es gibt eigentlich im Fernsehen keine Väter. Es ist ganz interessant, das mal zu sehen. Deshalb sind wir desorientiert. Oder Väter, die blöd tun. Ja. Noch etwas. Ehepaare sind heute gar nicht mehr in der Lage, Konflikte im Gespräch zu lösen. Man hat Konflikte zusammen und dann schreit man sich an. Und dann schweigt man wieder. Und plötzlich macht der Nächste eine blöde Bemerkung und dann explodiert das Ganze wieder. Und dann schweigt man wieder. Aber man löst keine Probleme. Man löst sie nicht. Man schiebt sie immer nur in die Ecke weg. Und dann explodiert das Zeug selber wieder und dann schiebt man es wieder in die Ecke weg. Man kann nicht Probleme des Alltags sachlich am Familientisch oder in der Stube lösen. Es geht nicht mehr. Und weil wir Eltern unsere Probleme nicht mehr lösen können, lernen das die Teenager auch nicht mehr. Die können ihre Probleme auch nicht mehr normal im Gespräch lösen. Und weil man Probleme nicht mehr im Gespräch lösen kann, löst man sie mit der Faust. Und deshalb haben wir heute so viel Gewalt unter Teenagern und Jugendlichen. Man löst die Probleme auf den Pausenhöfen mit Gewalt. In den Schulzimmern mit Gewalt. Das Gespräch, man hat nie gelernt, wie man mit Gesprächen Probleme löst. Man hat es zu Hause auch nicht gesehen, wie das möglich ist. Noch etwas. In den heutigen Familien ist es so, dass man eine Verhandlungserziehung kennt. Das heißt, von der emanzipatorischen Erziehung herkommend, man darf einem Kind nicht mehr sagen, und das machst du jetzt. sondern man bittet das Kind, wäre es möglich, wenn du und so weiter, und dann erklärt man ihm, das, warum das wichtig ist und so weiter. Und am Schluss sagt das Kind immer noch, nein. Das ist doch blöd. Eigentlich sollte das jetzt, nachdem man eine Viertelstunde lang auf ihn eingeredet hat, noch Schokolade versprochen, sollte das doch jetzt ja sagen. Und sagt immer noch, nein. Gute Nacht. Was mache ich jetzt? Das nennt man Verhandlungserziehung. Und stellt euch mal vor, Verhandlungserziehung braucht Zeit und Kraft. Und genau das beide haben heutige Eltern nicht mehr. Zeit haben sie schon gar nicht. Und Kraft, mit einem Kind da so sich hinzuknien und ihm das alles zu erklären, das hat man nur pro Woche vielleicht dreimal. Und deshalb ist noch ganz flott, überlässt man die Kinder einfach dem Kinderhort, die Kindererziehung dem Kinderhort, den Schulen und weiß nicht was alles. Und die Lehrer sind heute überfordert. Achtet mal, ich habe so viele Lehrer, die sind total überfordert. Die weinen bei mir. Denn die wollten Kinder unterrichten, nicht die Kinder erziehen. Schulen sind nicht Erziehungsinstitute, das sind Unterrichtsinstitute. Aber wir geben das einfach alles den Kinderkrippen, den Kindergärten, den Schulen ab, weil man Verhandlungserziehung, das bringt's nicht. Es geht nicht. Und diese Institutionen, die wir heute haben, sind ebenfalls überfordert. Und das Traurigste an allem ist, wir haben heute keine klare Erziehungsziele mehr. Wenn wir Erziehung delegieren, ist es so, ein Lehrer zieht so, die andere Lehrerin zieht so, der nächste reißt so am Kind. Und wenn das Kind in die Pubertät kommt, ist es labil, entscheidungsschwach und weiß nicht, wie es sein Leben gestalten soll. Es hat nur noch ein Ziel, beim anderen angesehen zu sein. In Kleidung. Also ich habe manchmal den Eindruck, so Teenager, ja, die sehen alle gleich aus. Einfach, man will ja nicht auffallen, man will ja nicht abseits stehen, man will ja beim anderen angesehen sein. Und das ist die Gefahr, dass man in Süchte hineingezogen wird, Rauchen, Alkohol, Drogen. Weil man immer die Gunst des anderen sucht, weil man irgendwo in sich selber keine Stabilität hat. Und wir leben heute in einer Multi-Optionsgesellschaft. Wenn ich denke, was Kinder heute alles entscheiden müssen, da kommt man in ein Kleidergeschäft, da gibt's nicht ein Hemd, da gibt's Hemden. Da gibt's nicht Hosen, da gibt's, ja, man kann nicht sagen. Unwahrscheinlich. Und jetzt muss ich mich entscheiden. Und wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich immer auch gegen etwas. Das ist ja blöd. Und wenn ich Fernsehen schaue, achtet mal, wie einige Teenagers Fernsehen schauen, habt ihr das schon mal gesehen? Die schauen ungefähr 5 Programme miteinander, die zappen ständig von einem Programm ins andere. Denn man könnte ja eines verpassen und so schauen die Fernsehen. Ja. Man müsste sich eigentlich für etwas entscheiden, aber man kann nicht. Man könnte ja etwas verpassen dabei. Das ist unwahrscheinlich, wie heute Jugendliche herausgefordert sind. Sie müssen sich immer entscheiden und einige sagen, du, da stinkt mir diese Entscheiderei. Und deshalb gehen sie am Samstagabend weg und haben einfach Action und Fun. Dann ist man dem entflohen. Das ist unsere Zeit. Wir leben in dieser Zeit, wir können nicht aussteigen aus dieser Zeit. In die Zeit sind wir als Eltern und als Kinder hineingestellt. Und dazu kommt noch, dass das wichtigste Ziel unserer Zeit, so sagen es die Bücher und so will es der Staat und so will es auch die Pädagogik, ist Selbstverwirklichung. Jeder muss sich selber verwirklichen können. Und wenn ihr psychisch krank werdet, habt ihr euch nicht richtig eben entfalten können. Eure Selbstverwirklichung ist auf der Strecke geblieben. Selbstverwirklichung, das oberste Ziel. Und das übt man ein mit den Kindern, mit den Teenagern und dann plötzlich ist man verheiratet. Ja, und dann will sich die Frau selbst verwirklichen und blöderweise auch der Mann. Nur eines von beiden kann ja natürlich. Und jetzt wird es schwierig. Eine auf Selbstverwirklichung ausgerichtete Erziehung endet in der Ehe in der Katastrophe. Wer soll sich jetzt verwirklichen? Der Mann oder die Frau? Wer will nachgeben? Schon gar nicht die Frau. Ja, der Mann überhaupt nicht. Ja, und jetzt knallt man ständig zusammen. Wegen der Selbstverwirklichung. Irgendwo hat man das nicht gelernt, auf den anderen einzugehen, Rücksicht zu nehmen, den anderen höher achten, zu achten als sich selber. Und dadurch zerbrechen viele Ehen. Man sagt dann, die Ehe ist zerrüttet. Das ist ein modernes Modewort. Und das zerbricht. Und wisst ihr, wer die Leidtragenden sind? Die Kinder. Die haben nämlich Vati gern und Mutti gern. Das sind dann die Leidtragenden. Aber auf die nimmt man keine Rücksicht. Ich muss mich selber verwirklichen. Das ist eigentlich tief traurig. Und es gibt viele Kinder, die sind psychisch angeschlagen, haben psychosomatische Schmerzen schon heute in den Schulen, sind einige Kinder psychisch krank, weil sie das nicht verkraften, dass die Eltern geschieden haben. Sie verkraften es irgendwo nicht. Und dann haben wir eben viele Einelternfamilien. Und achtet mal, wenn wir Einelternfamilien haben, ist es so, dass der Teil, der jetzt für die Kinder sorgt, auch arbeiten muss. Und die Kinder sind sehr viel sich selber überlassen. Und was machen sie? Schauen Fernsehen, sind am Computer und sehen Dinge, die sie innerlich nicht verkraften können. Und niemand hilft ihnen zum Verkraften dieser Dinge. Eigentlich ein großes Problem. Und plötzlich kommt die Mutter mit einem neuen Mann und sagt, das ist jetzt dein Papi. Und das Kind sagt, nein, den will ich nicht. Ich habe einen Papi und den liebe ich. Aber nicht den. Und dann fängt ein neuer Streit an. Ein Streit auf Leben und Tod. Ein furchtbarer Streit. Das Kind muss äußerlich so tun, als ob es diese Person annehmen würde. Und innerlich ist es unwahrscheinlich gequält. Das sind riesige Probleme heute. Und einige gibt es sogar, die haben wechselnde Partner. Mal ist das der Papi und dann kommt ein neuer Papi und dann schon wieder ein neuer. Furchtbar. Was da Kinder innerlich leiden, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich kann, wenn ich manchmal diese Bücher lese, ich muss nur noch weinen. Und das machen wir unseren Kindern. Wir sagen, wir sind so eine einfühlsame, individualistische Gesellschaft, die alles so weich und so sorgfältig macht. Wir sind eine fürchterliche Gesellschaft heute. Wir tun unseren Kindern unwahrscheinlich viel zu leid. In einer Rücksichtslosigkeit, wie es vorangehende Gesellschaften kaum gemacht haben. Das müssen wir uns mal bewusst sein. Das ist unwahrscheinlich, was wir unseren Kindern an Schmerz und Not und Leid zufügen. Ja, das alles hat Auswirkungen auf die christliche Familie. Ich rede jetzt zu euch. Ich habe jetzt über die Gesellschaft geredet, die ist da draußen, zum Glück. So, aber jetzt komme ich hinein. Und jetzt will ich mal anschauen, wie ist es denn bei uns? Wie ist es jetzt in der christlichen Familie, die wir an Jesus glauben, die wir Jesus ernst nehmen? Ich bin manchmal traurig, dass das, was draußen geschieht, so starken Einfluss nach innen nimmt. Ich bin manchmal tief traurig. Wisst ihr, gerade auch in gläubigen Ehepaaren, ist wegen des neuen Rollenverständnisses, weiß man gar nicht mehr, wie man geht man richtig miteinander um. Darf der Mann noch der Frau etwas sagen und die Frau dem Mann? Viele sagen, du hast mir gerade etwas zu sagen, gerade du. Und dann ist fertig das Gespräch. Das neue Rollenverständnis blockiert das Gespräch miteinander. Man weiß gar nicht recht, wie gehe ich jetzt mit dem anderen um? Wie mache ich das jetzt? Ich kenne sehr viele gläubige Ehen, die sind verdammt zur Sprachlosigkeit. Sie können nicht mehr reden zusammen. Das Beste ist, ihr redet gar nicht mehr zusammen, oder? Das wisst ihr ja auch, oder? Macht ihr nichts Dummes. Und genau so leben viele Ehen. Sie reden nicht mehr zusammen, dann machen sie nichts Dummes. Aber ich muss euch sagen, das ist furchtbar. Da lebt man so eng zusammen und hat das Gespräch miteinander verloren. Und weiter ist es so, dass auch Frauen aus gläubigen Elternhäusern berufstätig sind. Jetzt wie ist das? Soll sie berufstätig sein? Soll sie nicht berufstätig sein? Wie ist das genau? Wie lösen wir dieses Problem? Ja, wir wissen gar nicht, wie man das löst. Haben wir keine Ahnung. Was soll ich jetzt sagen dazu? Andere Frauen sind auch berufstätig. Ich möchte eines dazu sagen. Wisst ihr, wenn ihr kleine Kinder habt, soll eure Frau nicht berufstätig sein. Kleine Kinder brauchen einfühlsame Mütter, die Zeit haben. Und in den ersten 6 Monaten werden die wichtigsten Verbindungen im Hirn zusammengestellt durch das Gespräch mit der Mutter. Achtet mal, wie Mütter mit einem Säugling reden. Ich als Vater stand jeweils dabei und habe gedacht, hey, meine Mutter hat da geredet und so, also meine Frau und so. Und dann habe ich in gescheiten Büchern gelesen, dass das entscheidend wichtig ist. Dass man, und nur die Mutter hat Zugang zu ihrem Kind. Und nicht die Krippenfrau, sondern die Mutter. Ihr müsst unbedingt Zeit haben für eure Kinder. Und später, wenn alle zur Schule gehen, kann vielleicht eine Teilzeitarbeit richtig sein. Aber ihr müsst unbedingt diese Dinge beachten. Dann haben wir ebenfalls in gläubigen Familien sehr viele passive Väter, die sich überhaupt nicht beteiligen in der Kindererziehung. Die sagen, Frau, das machst du. Du hast mich jetzt schon so oft angeschrien, wenn ich am Tisch etwas sagen wollte, hast du gesagt, schweig. Jetzt schweige ich. Ich mag nicht immer dieses Gestürm haben mit dir. Ich schweige. Ich mag mich nicht mehr einmischen. Fertig, Schluss. Mach du das selber. Wir haben sehr viele passive Väter, auch in gläubigen Familien, nicht nur in ungläubigen, die sich voll aus der Erziehung verabschiedet haben und gesagt haben, wenn du alles besser weißt, mach's doch du. Wenn ich nicht mehr Vater sein darf und mal ein festes Wort haben kann, dann schweige ich doch gescheiter. Und wenn dann die Mutter sagt, aber jetzt bitte Vati, sag mal etwas, sag, du weißt ja alles sowieso besser, ich schweige. Das ist unwahrscheinlich. Und noch etwas, es gibt auch gläubige Ehepaare, die können ihre Konflikte nicht zusammenlösen. Die können immer nur zusammenschreien. Die können nicht mal die Dinge zu Boden reden, dass wir sagen, jetzt lösen wir mal diese Frage. Wir können sie nicht lösen. Und ich muss euch sagen, es gibt Ehepartner, die muss ich dann anhören in der Seelsorge. Die haben einen tiefen Groll gegen ihren Ehepartner. Die können sogar sagen, tiefgläubig, ich hasse meinen Mann, ich hasse meine Frau. Und beten jeden Tag. Aber sie können die Konflikte nicht zusammenlösen. Ich finde das eine Tragödie. Und gehen immer in die Gemeinde, beten zusammen und weiß nicht was alles. Und sind einfach nicht in der Lage, das Alltäglichste zu machen, nämlich Konflikte zu lösen. Denn jede Ehe hat Konflikte. Also ich auch. Also ich habe eine ganz normale Ehe, nur dass ihr das wisst. Weil ich eine normale Frau geheiratet habe. Und weiter, im Blick auf Erziehung sind Eltern manchmal total überfordert. Sie wissen gar nicht recht, was sie machen sollen. Sie sind überfordert und niemand, zum Glück redet ihnen niemand rein, aber niemand sagt, wie man es macht. Und wenn schief herauskommt, sagen einige in der Gemeinde, das habe ich immer schon gedacht. Wie die Kinder, das habe ich schon immer gedacht. Es ist eigentlich eine Not. Warum helfen wir den Eltern nicht, ihre Kinder zu erziehen? Warum geben wir keine Ratschläge? Ich habe mich deshalb entschlossen, mit meiner Frau zusammen ein Erziehungsseminar anzubieten, mit Freude Kinder erziehen. Es liegen die Zettel draußen auf. Ich war damals noch jünger, als ich angefangen habe. Hat man mir gesagt, Armin, du bist zu jung, um das zu machen. Und jetzt sagen einige, du bist zu alt. Wann ich mal das richtige Alter habe, ich weiß auch nicht genau. Aber ich habe wenigstens versucht, Hilfen zu geben für die Kindererziehung und zu zeigen, wie man Kinder erzieht. Und ich muss euch sagen, in einigen Familien ist es fürchterlich, wie einige Teenager ihre Eltern anschreien. Und niemand hilft. Totales Chaos. Man wäre froh, wenn der Teenager aus dem Haus wäre. Aber man kann ihn nicht schicken. Mir hat einmal ein Teenager, ich war ein großer Junge, größer als ich, kam zu mir ins Studierzimmer, ist hingesessen und hat nur noch geweint. Und dann habe ich gefragt, was ist's? Wenn ein Bub weint, so groß, hat er gesagt, wissen Sie, Herr Maurer, ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Sag ich, ja, du bist ja da jetzt, was meinst du? Ja, meine Mutter sagt mir immer, hau doch ab. Hau doch ab. Mich immer anzuschreien, ich ertrag's nicht mehr, hau doch ab. Und er ist weinend von mir und sagt, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Wie reden wir mit unserem Teenager? Was machen wir mit unserem Teenager, wenn sie so aufmüpfig sind? Das sind immer noch unsere Kinder, die wir lieben sollen. Und nicht so böse Worte zu ihnen sagen. Und leider ist es so, dass selbst gläubige Ehen zerbrechen. Man kann fast nicht fassen. Jesus wohnt im Ehepartner. Jesus wohnt im Mann, in der Frau. Und er ist der Verbindende. Und doch zerbricht die Ehe. Ich muss sagen, ich habe Kinder gehabt. Die haben gesagt, mit diesem Jesus will ich nichts mehr zu tun haben. Ich habe eine Nacht durchgeweint und für meine Eltern gebetet, dass sie nicht scheiden. Und Gott hat es nicht zustande gebracht. Mit dem Gott habe ich nichts mehr zu tun. Ich finde es eine riesige Tragödie, wenn gläubige Eltern scheiden. Das ist schlimmer, als wenn Ungläubige scheiden. Viel schlimmer. Weil Jesus die Kraft hat, Gläubige zusammenzuführen. Er ist doch der Herr, er ist doch der König aller Könige. Und wir lassen es zu, dass in Gemeinden Ehen geschieden werden. Ich finde das eine Tragödie der Gemeinde Jesu heute. Dass wir einen Einfluss aus der Welt hineinziehen in unsere Gemeinden und meinen, das sei selbstverständlich. Dabei habe ich gesagt, die Ehe ist eine unauflösliche Gemeinschaft, bis der Tod uns scheidet. Jetzt meine Frage, die förmlich sich aufdrängt. Warum ist der Einfluss der Welt in unseren Gemeinden so stark geworden? Ich meine, dass wir als Verantwortliche, als Pastoren, das zu wenig erkannt haben, dass unsere Familien kein Vorbild mehr haben. Dass die Welt einen solch starken Einfluss durch die Medien, durch das Fernsehen, durch den Computer auf unsere gläubigen Ehen hat. Ich habe ein Buch gelesen, da war eine Umfrage unter Gläubigen aus evangelikalen Gemeinden, aus Freikirchen. Und dort wurde gefragt, wie viel Hilfe bekommt ihr von eurer Freikirche zur Gestaltung eurer Ehe, des Familienlebens und der Kindererziehung? Haben 20% gesagt, wir bekommen Hilfe, 80% haben gesagt, wir bekommen keine Hilfe. Eine Tragödie. Wir brauchen unbedingt, dass wir Ehepaaren Hilfen geben, wie man eine Ehe gestaltet anhand der Heiligen Schrift. Wir brauchen Hilfe, wie man das Familienleben gestaltet. Wir brauchen Hilfe, wie man Kinder erzieht von der Bibel her, weil unsere Gesellschaft keine Hilfen mehr gibt in dieser Sache. Und noch etwas. Wir sind mitverantwortlich für die Ehen und die Familien in unserer Gemeinde. Ich bin mitverantwortlich. Ich muss euch sagen, ich bete jeden Tag für alle Ehen und Familien in meiner Gemeinde in Aarau. Jeden Tag. Ich trage vor Gott Mitverantwortung. Ich kann das nicht einfach nur so gehen lassen. Das ist meine Verantwortung, die ich habe vor Gott. Und abschließend, wie können wir diesen Problemen begegnen? Das habe ich ja in diesen Abenden, habe ich das ein bisschen ausgeführt, aber ich möchte es noch einmal knapp und kurz zusammenfassen. Wie können wir diesen Problemen begegnen? Die einfach da sind, die können die nicht wegreden, die sind da. Das erste einmal, wir haben den gläubigen Ehepaaren zu helfen, dass sie bewusst einander treu bleiben bis zum Tod. Und ihnen Hilfen zu geben. Dass sie in die Seelsorge kommen können. Wenn sie Probleme haben, dass man die ansprechen kann, dass man die lösen kann. Wenn Jesus unser Leben bestimmt, dann kann man alle Probleme lösen. Und ich brauche nie zu sagen, der andere hat sich von mir entfernt und so weiter. sondern wir können diese Probleme lösen zusammen, im Gespräch zusammen lösen. Und vor allem, das Entscheidende in einer Ehe, damit man einander treu sein kann bis zum Tod, ist, dass der Mann seine Frau liebt. In Epheser 5, 22 bis 33 steht im Text dreimal, dass die Männer die Frauen lieben sollen. Und da steht kein einziges Mal, die Frau soll den Mann lieben. Hat mich schon immer ein bisschen aufgeregt. Aber es steht einfach so. Es beginnt eben beim Mann und nicht bei der Frau. Einige Männer wollen immer sagen, meine Frau. Sage ich, aber jetzt rede ich mal mit dir. Jetzt lesen wir mal, was deine Aufgabe ist. Liebst du wirklich deine Frau über alles? Oder hast du Heftli-Frauen, die du lieber siehst? Oder hast du Internetfrauen, die du lieber siehst? Oder, ja, da rede ich dann unwahrscheinlich offen. Also, ja, enorm. Also, wir sollen unsere Frauen lieben, über alles lieben. Wir haben die mal furchtbar geliebt. Ihr müsst euch noch erinnern, oder? Und deshalb habe ich ja geheiratet. Und jetzt ist das entscheidend, dass ich meine Frau weiterliebe. Und ich sag euch, wenn ihr eure Frau liebt, wird die nie von euch davonlaufen. Nie. Nie. Der Mann trägt hier die letzte Verantwortung. Noch etwas. Redet über alles, was euch gemeinsam bewegt. Meine Frau und ich machen jeden Tag, haben wir eine Gesprächszeit, wo wir uns öffnen bis ins Letzte. Nicht, wo wir über Gemüse reden und was eingekauft werden sollte und wie das Geld reicht oder nicht reicht. Das können wir später reden. Nein, wir reden, ich will wissen, wie es meiner Frau geht bei mir. Fühlt sie sich wohl bei mir? Habe ich in den letzten Tagen genügend Zeit gehabt für sie? Fühlt sie sich angenommen von mir? Und dann sage ich ihr, wie ich mich fühle bei ihr, bei der Christine. Und wir reden furchtbar offen zusammen. Klar auf Dialekt, aber einfach ganz tief reden wir dann zusammen. Wir öffnen uns. Liebe Ehepaar, wann habt ihr euch zum letzten Mal einander geöffnet? Wisst ihr, wie eure Frau, liebe Männer, wisst ihr, wie eure Frau über euch denkt? Wisst ihr, liebe Frauen, wie eure Männer über euch denken? Wir müssen uns öffnen, dass mal zwischen uns alles klar ist, alles sauber ist. Und noch etwas, und es soll zwischen uns alles bereinigt sein. Es ist so, dass man im Leben ab und zu aneinander knallt. Das ist, weil wir verschieden sind. Aber dann kann man sagen, hör mal, es tut mir leid. Und dann kann der andere mir sagen, und ich vergebe dir. Ist in eurer Ehe alles bereinigt? Habt ihr alles einander vergeben? Oder ist noch Groll in eurem Herzen? Ist alles in Ordnung? Und weiter, gehört zu jeder Ehe das gemeinsame Gebet. Wisst ihr, es gibt drei Ebenen, wie wir uns zu begegnen haben in einer Ehe. Mal die seelische Ebene, das ist das Gespräch. Von dem habe ich eben geredet. Dann gibt es die körperliche Ebene, das ist die Art, wie wir einander umarmen, schmützeln und so weiter. Einfach das Körperliche, das einander durch die Haare fahren. Bitte, das ist keine Nebensächlichkeit. Die körperliche Ebene ist ganz entscheidend wichtig, die ab und zu in einen Geschlechtsverkehr hineinmündet. Die Intimitäten, die sind unwahrscheinlich wichtig. Das ist keine Kinderei, das ist wichtig. Und dann gibt es die tiefste Ebene. Das ist die geistliche Ebene. Dort, wo Jesus im Zentrum steht. Und diese Begegnung gibt es nur im Gebet. Dass wir zusammen, Christine und ich haben heute Morgen schon zusammen gebetet für diesen Gottesdienst. Wisst ihr, so schön habe ich eine solche Frau. Kann Gott gar nie genug danken. Eine tiefste Begegnung im Gebet, wo wir miteinander alles bewegen können. Und ich durfte für meine Frau beten heute Morgen und sie hat für mich gebetet heute Morgen. Wo wir einander tragen im Gebet. Deshalb steht ja auch Ehe. Er, Ha, Herr, Es, Ehe. Lässt mal den Ha weg, dann zählt es nur noch Ehe. Und bei vielen Ehen muss man sagen Ehe. Bitte lasst den Ha in der Mitte. lass den haben. Und das geschieht durch das gemeinsame Gebet. Einige fragen mich, ja, wann soll ich zusammen beten? Das könnt ihr am Morgen oder am Abend machen. Mir ist gleich wann. Aber jeden Tag bitte einmal. Betet zusammen. Wenn gläubige Ehepaare zu mir kommen, frage ich immer, die erste Frage ist, wann habt ihr das letzte Mal zusammen gebetet? Und viele sagen mir, wir wissen es nicht mehr. Und dann sage ich, jetzt weiß ich, warum ihr da seid. Wir müssen zusammen beten. Es gibt keinen anderen Weg. Und dann weiter. Wir haben uns entschieden, gemeinsam die Kinder zu erziehen. Wir werden nie sagen, Frau, du erziehst die Kinder. Oder Mann, erzieh du die Kinder. Wir machen das gemeinsam. Wir haben uns das so versprochen, gemeinsam. Und zwar nach den biblischen Prinzipien. Wir lieben unsere Kinder, so wie Gott es uns beauftragt hat. Und wir führen sie an zum Gehorsam, dass sie lernen, uns zu gehorchen. Und ab und zu braucht es hier eine feste, väterliche Stimme, die mal sagt, und jetzt gehorchst du. Dass man das durchzieht und später führt man die Teenager in die Selbstständigkeit hinein. Aber das machen wir gemeinsam. Das machen wir miteinander und nicht nebeneinander. Und wir ziehen am gleichen Strick. Und noch etwas. Wir beten jeden Tag für unsere Kinder. Mir ist gleich, ob die jetzt außer Haus sind, vielleicht schon 30 sind oder ob sie erst zweijährig sind. Wir beten als Eltern jeden Tag für unsere Kinder. Und wir beten auch mit den Kindern. Wir sollten einmal im Tag, sollten wir als ganze Familie zusammen beten. Wir haben das immer am Abend nach dem Abendessen gemacht. Da habe ich angefangen, dann haben die Kinder gebetet und die Mutter hat aufgehört. Wir haben alle zusammen gebetet. Ich bin tief traurig darüber, dass das Familiengebet gestorben ist in unseren Gemeinden. Wir müssen unbedingt zurück zum Familiengebet. Ich habe gesagt, unsere Gemeinden sind eigentlich so aufgebaut. Zuerst kommt das Ehegebet, dann kommt das Familiengebet und dann kommt das Gemeindegebet. Ich bin in einer Gemeinde, die ich aufbauen darf, in Aarau. Vor 10 Jahren habe ich 35 Leute gehabt. Heute habe ich normalen Gottesdienstbesuch von 270 Leuten. Und in der Gebetsstunde habe ich 70 bis 80 Leute. Sollte mal dabei sein, wie das eine heilige Atmosphäre ist. Hier habe ich Neubekehrte, die in der Gebetsstunde sitzen und die Anliegen der Gemeinde mittragen. Eine betende Gemeinde beginnt in der Ehe, setzt sich fort in der Familie und dann haben wir eine betende Gemeinde. Und ich wünsche mir, dass ihr hier eine betende Gemeinde werdet. Und das Letzte, wir brauchen das positive Eingebundensein in eine Gemeinde. Und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Und ihr habt gute Pastoren. Den Dave kenne ich ja über Jahre. Und den Markus, ja, kenne ich auch jetzt recht gut. Ja. Ihr habt sehr gute Pastoren. Bitte lasst euch hier hineinbinden. Und engagiert euch in der Gemeinde. Wisst ihr, ich habe gedacht, das sind ja Mütter, die hier singen. Das sind Väter, die spielen. Das sehen die Kinder. Und sie lassen sich hineinziehen in die Gemeinde. Bitte zieht eure Kinder mit hinein hier in diese Gemeinde. Trägt mit und Gott wird euch segnen, wenn ihr als Familie hier mittragen helft. Ganz herzlichen Dank. Amen. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass ich diese Vorträge hier halten durfte. Aber du weißt, wie es mir manchmal so schwer ums Herz ist. Dass unsere Ehen und Familien statt von deinem Wort so stark von unserer Zeit geprägt sind. Ich kann es manchmal nicht fassen. Ich kann es manchmal nicht verstehen. Schenk, dass unsere Ehen und Familien wieder von dir, Herr Jesus, geprägt werden. Schenk uns harmonische Ehen. Ich bitte dich, Herr Jesus. Ehepaare, die wieder zusammen beten, die ihre Probleme gemeinsam lösen können. Schenk uns Familien, wo man die Kinder mit Liebe umgibt, wo man sie zum Gehorsam anleitet, später in die Selbstständigkeit hineinführt. Bitte, Herr Jesus, erbarme du dich über unsere Gemeinden und schenk, dass wir unsere Kinder begleiten, dass sie dich finden als ihr persönlicher Herr und Heiland. Und wenn wir Probleme haben, Herr Jesus, in den Ehen. Schenk, dass wir nicht ruhen, bis wir sie in deiner Kraft und mit deiner Hilfe gelöst haben. Aber ich bitte dich auch hier für diese Gemeinde. Bitte, segne du Dave und Simia. Segne Markus mit seiner lieben Frau. Bitte segne diese Gemeinde. Und lass sie ein Leuchtturm deiner Herrlichkeit sein, hier in Lörrach und Umgebung. Und vor allem, dass hier Familien sind, Ehepaare sind, die eine Ausstrahlungskraft haben. Und bewahre diese Gemeinde davor, dass Ehen sich scheiden, dass Familien auseinanderbrechen. Bitte, bitte erbarme dich, Herr Jesus. Amen.